Bock, den man einschalten muss. Es ist nur das Mikrofon.
Ja. Weil eine gute Verbindung ist immer nötig. Ja, sehr schön, dass ich mal wieder hier sein kann bei dir, Fred. Und das genieße ich jedes Mal, mit ihm zusammen Gemeinschaft zu haben, mich zu unterhalten, zu sprechen. Das ist für mich immer wieder aufbauend. Und ich bin auch immer noch total auferbaut von dem Unterricht, jetzt vorgestern, gestern in Coburg, von der Rema Bibelschule. Also das war richtig, richtig gut, wenn die Zuhörerschaft zieht, dann ist das leicht, das ist wirklich einfach zu sprechen. Ich sage das deshalb, damit du verstehst, auch du hast heute eine Verantwortung. Du solltest offen sein, du solltest dein Herz wirklich öffnen für das, was Gott dir sagen will, was Gott dir mitteilen will. Und lass uns mal am Anfang noch mal beten. Danke, lieber Vater im Himmel, für deine Gegenwart. Das ist das Wunderbarste an Kirche, dass du gegenwärtig bist, dass du da bist, dass dein Geist unter uns ist. Jesus, du bist das Haupt der Gemeinde und du gehst durch unsere Reihen und du teilst aus von deinem Geist, von den Gaben, von deiner Gnade. Danke, Herr. Und ich bitte dich, dass du Herzen jetzt öffnest, Herzen und Ohren, dass dein Wort in die Herzen fällt und dort lebendig wird, als lebender Same und aufgeht, Frucht bringt, Herr, dass wir zugerüstet werden für den Alltag, für unser Leben. Ehre sei dir in Jesu Namen, Herr. Amen. 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 Lasst uns zunächst mal die Bibel aufschlagen und lasst uns zum Markus-Evangelium Kapitel 11 gehen. Markus-Evangelium Kapitel 11. Ich weiß nicht, ob du schon mal Bücher von Kenneth Hagin gelesen hast, dann kommt dir zumindest der Vers 24 bekannt vor. Aber weißt du, dass Kenneth Hagin das Kapitel 11 hier nicht geschrieben hat, sondern das ist Gottes Wort. Er hat daraus gelehrt. Ja, und so lasst uns mal hier Vers 22 bis 25 lesen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich, wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Ach, allein darüber zu predigen, das würde schon toll sein. Jesus war ja mit seinen Jüngern immer so, er pendelte zwischen Jerusalem und dann außerhalb, wo er übernachtet hat. Und auf diesem Weg hatte er Hunger. Er hat dann an einem Feigenbaum Früchte gesucht, nichts gefunden. Und jetzt verflucht er diesen Feigenbaum. Niemand soll mehr eine Frucht von dir essen. Am nächsten Morgen geht er mit seinen Jüngern da vorbei und Petrus sagt: Oh Herr, guck doch mal, der Feigenbaum, der hat genau das gemacht, was du gesagt hast. Und Jesus sagt, und jetzt sind wir hier bei dem Vers 23. Und Jesus sagt: Ihr könnt das auch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn du zu diesem Baum, zu diesem Berg, zu egal was, wenn du zum Berg deiner Probleme sprichst, dann wird dieser Berg sich wegheben. Und jetzt Vers 24, darum sage ich, also 23, 24 gehören ja zusammen hier, darum sage ich euch, das ist also Jesus jetzt hier, nicht Kenneth Hagin, sondern Jesus sagt das. Und deshalb ist das wirklich Gottes Wort. Deshalb können wir das wirklich ernst nehmen. Das ist nicht die Meinung von jemand, sondern Jesus hat das gesagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Diese Power-Verse 23 und 24 sind eingebettet in dem Vers 22 und Vers 25. Der Vers 22 beschreibt deine Beziehung, die du zu Gott hast. Habt Glauben an Gott. Glaube, der biblische Glaube, durch den wir Segen von Gott empfangen. Und wenn wir im Glauben sprechen, dass das geschieht, was du sagst, also Segen von Gott empfangen, dieser Glaube ist eingebettet. Das ist keine Technik, sondern eine Beziehung, die du zu Gott hast. Also das müssen wir zuerst verstehen. Wir reden hier nicht von einer Technik, sondern wir reden von deiner Beziehung, die du zu Gott hast. Habt Glauben an Gott. Hab eine gute Beziehung zu Gott. Und der Vers 25, hab eine gute Beziehung zu deinem Nächsten. Mit Gott kriegen wir dann noch hin. Aber wenn wir dann auch unsere Nächsten lieben sollen, so wie wir Gott lieben, dann lassen wir das manchmal weg. Und unser Teaching endet bei Vers 24. Aber wie gesagt, ist ja nicht meine Meinung, das hat ja Jesus gesagt. Also werde ich das mal zitieren, was Jesus gesagt hat. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Im Epheser 4, Vers 32 haben wir einen anderen Vers zu Vergebung. Seid aber gegeneinander freundlich. Da heißt es also keine Lästerworte und kein Zorn und kein Grimm und das sei alles fern von euch. Und dann heißt es, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Die Basis, damit du jemand vergeben kannst, ist die Vergebung, die du selbst empfangen hast. Das ist die Basis. Weil Gott dir vergeben hat in Christus. Deshalb kannst du vergeben. Du hast Gnade von Gott empfangen. Und das ist die Kraft, das ist die Befähigung, dass du Gnade weitergeben kannst. Wir reden ja also nicht von etwas, was unmöglich ist, egal wie verletzt du bist. Wir reden hier nicht davon, wo du sagst, ja, das schaffe ich nie. Wir reden hier von etwas, wo Gott dir die Befähigung schon gegeben hat, weil du hast die Gnade von Gott empfangen. Du hast Liebe von Gott empfangen, so dass du den anderen lieben kannst. Also davon reden wir. Und ich predige deshalb darüber, um das nur zu aktivieren. Ja, aber die Fähigkeit ist schon da. Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch dir vergeben hat in Christus. Und dann haben wir solch ein Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18. Das will ich jetzt mal nicht alles lesen. Ihr kennt das bestimmt. Matthäus 18, Vers 23 bis 35 sind viele Verse. Es geht darum, da ist jemand, der schuldet seinem Herrn viel, 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 viel Geld. Millionenbeträge. Wenn man das mal übersetzt jetzt in unsere Währung. Millionen und Abermillionen von Euros. Also muss eine Geschäftsbeziehung gewesen sein und jetzt hat er da irgendwas in Sand gesetzt und so weiter. Das geht, weißt du, wenn du ein Geschäft hast, das geht schnell mal. Mit einmal Konkurs und dann sitzt du auf Millionenbeträgen, Schulden. Und damals war es üblich, dann ihn als Sklaven zu verkaufen und seine Frau und alle Kinder. Das war damals üblich. Jetzt sagt er, du musst alles bezahlen. Ich werde dich und deine Familie verkaufen. Stellt euch das vor. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Er sackt auf seine Knie und bettelt um Gnade. Gnade. Sei mir gnädig. Sei barmherzig. Und der Herr erbarmt sich über ihn und erlässt ihm die ganze Schuld. Wow. Das ist ein Bild für Vergebung. Herr, vergib mir und Gott vergibt dir. Und dieser Angestellte dort, dieser Geschäftspartner, der geht raus und trifft jetzt seinerseits einen Geschäftspartner. Da geht es jetzt nicht um Millionenbeträge, auch nicht um ein paar Cent. Da geht es um Zehntausende, vielleicht 20.000, 30.000, wenn man das mal so übersetzt. Der schuldet ihm 20.000 Euro. Und jetzt wirkt er ihn und sagt, das bist du mir schuldig, das will ich von dir haben. Sei mir gnädig, sei mir gnädig. Nein, den wirft er ins Gefängnis. Jetzt hören die anderen das und melden das dem vorigen Herrn, Geschäftspartner. Und der ist jetzt darüber so wütend. Ich habe dir Gnade gezeigt, hättest du dem nicht auch das erlassen können? Weißt du, wir reden hier von 20.000. Das ist also nicht einfach mal so, ja, macht nichts. Das ist schon, für den Normalbürger ist das eine große Summe. Aber gemessen an dem, was ihm erlassen wurde, ist das ein Klacks. Und wir dürfen nie vergessen, was für große Gnade Gott uns erwiesen hat. Weil wenn wir das aus dem Blick verlieren, ist alles andere, was uns angetan wird, eine Riesensumme. Und sagen, das kann ich nicht, das kann ich ihm nicht durchgehen lassen. Aber in dem Moment, wo dir bewusst wird, wenn du keine Gnade bekommen würdest, da hättest du einen Riesenbatzen an der Backe, was du nie bezahlen könntest. Also davon reden wir erst einmal. Und jedenfalls in diesem Gleichnis, egal wie du das jetzt auslegst, Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da jeden Satz jetzt so neutestamentlich wirklich auslegen könnten. Da geht es dann um Folterknechte. Und ich lege das mal so aus, ist ja ein Gleichnis vom Reich Gottes. Wenn du nicht vergibst, dann bist du von den Segnungen des Reiches Gottes ausgeschlossen. Und du bist dem Feind, dem Teufel, ausgeliefert. Also darum geht es unterm Strich. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es da um deine Ewigkeit geht, dass es da um Errettung oder nicht, sondern da geht es darum, in deinem Leben hier jetzt, wenn du nicht vergibst, dann bist du von den Segnungen des Reiches Gottes ausgeschlossen und du bist dem Feind, dem Teufel, ausgeliefert. Das heißt, er kann dich beherrschen. Ich rate dir das nicht. Deshalb sollen wir vergeben. Und Jesus hat das ernst gemeint. Vor langer Zeit habe ich mal eine Fernsehsendung gesehen. Da ging es, ich glaube, in Afrika irgendwo so eine Geröllwüste, Steingeröllwüste. Und das waren Forscher mit Kamerateam, alles. Und die haben dann Wasser gesucht. Und dort gab es auch Affen. Ich weiß nicht, wie die hießen, irgendwie so eine Affensorte. So, und die lebten dort. Und die Forscher sagten jetzt, wenn die dort leben, gibt es Wasser. Wir, die verraten uns nicht, wo das Wasser ist. Aber finden wir heraus, wo das Wasser ist? Die Affen verraten das nicht. Und jetzt haben sie einen Trick angewandt, dass die Affen ihnen verraten, wo das Wasser ist. Sie haben in so einem Felsen, war so ein ganz weiches Gestein, und wieder haben die ein Loch gepickert da, kleine Höhlung rein und so schmal, dass so eine Affenpfote da gerade so reingepasst hat. Und das haben die, also die Affen sind auch neugierig, haben sie auch gesagt. Und die haben so richtig theatralisch da so ein Loch, und die Affen aus sicherer Entfernung haben da zugeguckt und so weiter. Und dann haben sie da, weiß nicht, Erdnüsse waren das oder irgendwelche Früchte, hochgehalten, und die Affen gucken alle zu und tun das in dieses Loch rein. Und jetzt haben die sich zurückgezogen, ganz, ganz weit weg. Die Affen haben gewartet, dass die gehen. Nee, die waren da, aber weit, weit weg. Und jetzt, die Affen hatten Angst und waren neugierig. Irgendwann siegte die Neugier. Und ein so ein ganz mutiger Affe, der ging jetzt dorthin, guckte da rein und griff mit seiner Pfote rein, fühlte da etwas, griff zu. Und jetzt hatte er eine Faust, und die Faust war größer als die Hand. Er konnte die Faust nicht aus dem Loch rausziehen. In dem Moment ging der eine Forscher so langsam aber sicher auf den Affen zu. Und der Affe zog und zerrte und zerrte und zerrte und er wollte sich befreien und er konnte nicht. Und so ganz sanft hat der Forscher ihm denn ein Netz übergeworfen. Die haben den Affen angebunden und haben ihm Salz zu lecken gegeben. Dann hatte er richtig großen Durst, dieser Affe. Und dann haben die ihn laufen lassen. Und der Affe schwirrte ab und sie hinterher. Und ohne irgendwas zu verbergen oder irgendwie, jedenfalls der ist gleich zu dieser Wasserstelle, da irgendwo mank den Felsen war diese Wasserquelle und die Forscher wussten jetzt, wo dieses Wasser ist. Das war so eindrücklich. Ich sehe noch, wie dieser Affe da zerrt und zerrt und wie der Forscher mit dem Netz kommt. Und wisst ihr, das ist genau so, wie der Teufel mit uns umgeht. Er will dich fangen. Er will dich berauben. Er will dich beherrschen. Und jetzt kommt der Teufel auf dich zu und er lockt dich. Weißt du, wie er dich lockt? Was diese Früchte sind, die so lecker sind. Diese Früchte ist der Wunsch nach Vergeltung. Der ist das in Gänsefüßchen, du meinst ein Recht auf Rache zu haben. Du nennst es, ja, ich will nur Gerechtigkeit. Der hat mich verletzt. Der hat mir wehgetan und das tut so sehr weh. Also das kann ich ihm nicht durchgehen lassen. Das geht nicht. Das ist nicht richtig. Das muss ich ihm zeigen, heimzahlen, Gerechtigkeit. Wie immer du das ausdrückst, da tut etwas weh. Und der Teufel redet dir ein, das sind leckere Früchte, die Frucht der Rache, die Frucht der Vergeltung. Weißt du, der Affe zerrte da, was der Affe nur hätte tun brauchen, war loslassen. Wir wissen das. Weißt du, die gute Nachricht dabei ist ja, Menschen sind klüger als Affen. Könnt ihr Amen dazu sagen? Du kannst doch so sagen, ich bin klüger als dieser Affe. Sag dir das. Ich bin klüger als dieser Affe. Ich halte nicht fest. Wenn du an der Schuld, an dem Vergehen des anderen festhältst, hältst du dich selbst fest. Und der Teufel kommt näher und näher und näher. Du brauchst nur loslassen. Nur loslassen, das ist alles. Aber dieser Wunsch nach Vergeltung, weil ja da etwas so sehr wehtut, und der Teufel redet dir ein, wenn du dem anderen das heimzahlst, tut es nicht mehr so sehr weh. Das ist diese süße Frucht. Du willst diesen Schmerz loswerden. Wie geht das? Wie geht das? Jesus sagt, verzeih. Und der Teufel sagt, Rache, Vergeltung. Vergeltung, dann tut es nicht mehr so weh. Wem glaubst du jetzt? Ich war auch eine Weile her, ich angle gern oder ich kann eigentlich gar nicht mehr sagen, ich bin Angler, ich bin ein Möchtegern-Angler. wenn ich dann mal so Möchtegern da so an der Oder sitze und da nichts fange, dann bin ich nur jemand, der gern mal in der Abenddämmerung da sitzt. Manchmal war mir das auch völlig egal, ob ich was fange oder nicht. Irgendwo, weil das romantisch ist. Sonne geht so unter und du sitzt am Wasser. Manchmal habe ich auch gedacht, hoffentlich beißt jetzt nicht gerade ein Fisch an. Dann bist du aus deiner Ruhe gestört. Und den musst du da erst dann da sauber machen und so weiter. Jedenfalls, eines Tages saß ich da an der Oder und wenn ich da sitze, dann fahre ich deshalb hin, um einfach mal für mich zu sein und Ruhe zu haben. Und jetzt kam da ein Mann lang, also an der Oder, das waren so Buhnen, die so reingebaut waren in den Fluss, damit so diese Kurven da nicht mal weiter sich auswaschen. Und auf so einer Buhne saß ich da. Und jetzt kommt jemand, sieht mich da sitzen, kommt auf mich zu. Ich dachte, oh, nicht. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich weiß, dass wir ja lieb und nett sein sollen, aber in dem Moment, ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ich hatte gehofft, dass der vorbeigeht. Jetzt kommt er auf mich zu. Jetzt setzt er sich neben mich. Ich habe so getan, als wenn das so gerade interessant ist, da angeln, bis kein Fisch an, ich hatte keine Ablenkung. Jetzt fängt er an, mit mir zu sprechen. Also er fängt an, ich habe keine Antwort, ich saß einfach da. Ein fremder Mann spricht mit mir über seine Geschichten. Vielleicht hat er einfach nur jemanden gesucht, dem er das erzählen kann. Und er erzählt, ja, er hatte da, ich weiß nicht, seinen Bruder oder irgendwie jemand aus seiner Familie, weiß nicht mehr, ob es sein Bruder, sein Onkel, der war schwer krank. Und der war im Krankenhaus, der Ärzte hatten operiert und der ist gestorben. Und der sagt, das war Ärztefusch. Dieser Arzt, der war schuld da dran. Der war schuld und der erzählt das mit solcher Leidenschaft. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Der war schuld. Ich habe ihm den Tod an Hals gewünscht. Das wurde immer heftiger. Ein fremder Mann teilt mir das mit. Der wusste nicht, dass ich Seelsorger bin. Ich war Pastor außer Dienst jetzt gerade mal. Und der erzählt mir das. Und dann fängt er an und sagt, dann bin ich zu einer Wahrsagerin gegangen. Habe ich so eine Ohren gekriegt. Warum erzählt er mir das? Eine Hexe. Bei uns in Brandenburg gibt es wirklich solche Hexen. Und Frauen, die bepusten und so weiter. Das ist doch normal. Wir beten für die Kranken und die zeigen dir einen Vogel. Die sagen, Jesus, nee, ich kenne da jemand. Wenn die dich bepusten, dann ist die Warze weg oder irgendwie so. Und jedenfalls sagte der, da bin ich zu so einer Frau hingegangen. Und mit dieser Frau zusammen, sie hat mir da so ein paar Flüche da aufgeschrieben, ich habe diesen Arzt verflucht. Ich habe ihm den Tod an Hals gewünscht. Und dann sagt er, und dieser Arzt ist tatsächlich gestorben. Weißt du, unabhängig davon, weißt du, keine Angst. Also auch der Arzt hat einen eigenen Willen und so weiter. Ein unverdienter Fluch trifft nicht zu. Aber das war erstmal die Geschichte, die der mir erzählt hat. Dieser Arzt ist gestorben. Jetzt habe ich eingehakt. Ich habe ihn angeguckt, gesagt, das heißt, jetzt geht's Ihnen ja wieder richtig gut. Der sagt, nein, es geht mir überhaupt nicht gut. Es geht mir noch schlechter. Sag ich, aber der Arzt war schuld, deshalb waren sie so verletzt, so sauer, weil der angeblich, da hat er alles so gemeint, angeblich einen Fehler gemacht hat. Und jetzt hat der doch seine verdiente Strafe bekommen. Der ist tot. Ihr Bruder ist tot, der ist tot, quitt. Jetzt haben sie doch wieder Frieden. Nein. Der hat sich nicht bekehrt dann gleich. Ich habe versucht, noch weiter einzuhaken. Jedenfalls, irgendwann ging er dann. Ich packte meine Sachen und auf dem Weg zum Auto war ich richtig wütend auf den Teufel. Ich sage, Teufel, du bist solch ein fieser Lügner. Solch ein Lügner. Du sagst vielleicht, ja, das ist nicht fair. Naja, stimmt, ist nicht fair. Aber so ist der Teufel. Der ist nicht fair. Er lügt, er belügt dich. Stell dir diesen Affen vor. Und du bist das selbst. Und du hast deine Hand da drin. Jeder von uns ist schon mal verletzt worden. Jeder von uns. Und das spielt auch gar keine Rolle, ob jemand dich bewusst oder unbewusst verletzt hat. Das spielt jetzt an der Stelle gar keine Rolle. Wichtig ist, du bist verletzt worden. Darum geht es ja, um deine Verletzung. Du bist verletzt worden, beleidigt worden, zu Unrecht behandelt worden oder du meinst, dass sie, egal ob das objektiv tatsächlich so ist oder ob du das nur meinst, ob du das nur fühlst, das spielt gar keine Rolle. Die Verletzung, die ist real. Dein Gefühl, deine Seele ist verletzt, darum geht's, das ist real. Weiß jemand nicht, wovon ich rede? Nur mal so, sonst wechsle ich das Thema. Ich sag dir, auch uns Pastoren geht das so. Auch wir werden verletzt. Auch Prediger werden verletzt. Und wir müssen damit umgehen. Und das ist mir vor vielen, vielen, vielen Jahren so gegangen, wo ich total verletzt wurde. Und der andere, dem ist das gar nicht aufgefallen. Und das konnte ich ihm auch gar nicht sagen. Viele, viele Jahre später, also mit Vergebung und so, ich traf ihn wieder und sprach ihn mal daraufhin an. Und der war sich überhaupt nichts bewusst. Aber jedenfalls, darum geht das gar nicht, ob dem anderen was bewusst ist oder nicht. Es geht nur darum, wie es dir geht in dem Moment, wenn du an eine bestimmte Situation, an eine bestimmte Person denkst, an ein Verhalten. Manchmal ist das ja so, da brauchen bloß Leute zur Tür reinkommen und man pumpt schon. Die haben noch nichts gesagt, sich noch gar nicht verhalten, geschweige denn Fehlverhalten. Einfach, weil man die kennt, weil man irgendwie so eine Persönlichkeit, man fühlt sich nicht wohl. Das spielt alles gar keine Rolle, ob da objektiv was ist oder ob das nur ein verletztes Gefühl ist, subjektiv. Ob der das weiß oder nicht weiß, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, du bist in dem Moment verletzt. Und ich sage euch, das ist Jahre, Jahre her, aber ich habe lange gebraucht, wirklich zum Verzeihen zu kommen. Dahin zu kommen, dass es nicht mehr wehtut. Du kannst natürlich, ja, ich muss ja jetzt verzeihen, ich will ja den Folterknecht nicht überliefert werden und so weiter. Gut, ich verzeihe dem. Ja, damit ist das aber nicht noch nicht beseitigt in dem Sinn. Also wie wird das beseitigt in deiner Seele, in deinem Gemütszustand? Damit du wirklich sagen kannst, ich habe verziehen. Und wenn du diese Person wieder triffst, ach komm her, ich muss dich mal umarmen. Das ist möglich. Und das meinte Jesus, dass wir einander von Herzen vergeben und nicht so weder von oben herab, ich gewähre die Gnade. Und auch nicht so abstrakt, ja, ich habe vergeben. Dieses zutiefst verletzt sein, Das sind die Hindernisse, die uns davon abhalten, wirklich zu vergeben. Weil da immer so dieses, ich habe jetzt ein Recht darauf. Der Teufel redet dir ein oder du redest dir das selbst ein oder andere Menschen reden dir das ein, wenn du mit ihnen redest. Ja, also das kannst du dir so nicht gefallen lassen. Also das geht jetzt gar nicht. Weißt du, auch in dem Gleichnis hier, Matthäus 18, da ist ja ein Gleichnis, da geht es um Geschäftspartner, da geht es um Geld. Wir reden hier nicht von einem Geschäft, wir reden jetzt hier nicht davon, dass dein Arbeitgeber dir den Lohn nicht zahlt, du sagst, ja, ich verzeih ihm das. Darum geht es nicht. Also da hast du wirklich ein Recht drauf, dein Geld zu verlangen und wenn nicht, kannst du zum Arbeitsgericht gehen. Und du bekommst recht. Also darum geht's nicht. Versteht ihr? Es geht hier um moralische Schuld. Es geht hier um Verletzungen. Es geht hier auch nicht um ein Verbrechen. Um Straftaten, dem du großzügig verzeihst und der geht weiter und bringt noch jemanden um oder so. Auch darum geht's nicht. Da haben wir eine Verantwortung, so jemanden anzuzeigen. Auch darum geht's nicht. Wir dürfen das also jetzt nicht überziehen. Es geht um dich persönlich und um deinen Gemütszustand. Darum geht's. Nur darum geht's. Und da kann Jesus dich heute freisetzen. Sollte dich das betreffen. Und glaub mir, ich bin Pastor, ja, wir stehen aber nicht über den Dingen. Ich weiß, wovon ich rede. Das kann manchmal innerhalb einer Familie sein. Weißt du, Menschen, die einem am nahesten stehen, die verletzen uns am leichtesten. So ein Arbeitskollege, der da irgendwie da eine Empathie wie ein Holzfäller hat oder das und der sagt, Idiot, das verletzt dich gar nicht. Du oller Idiot. Du sagst, ja, selber einer. So. Und jeder geht seiner Wege. Dann gehst du nach Hause, hast Feierabend. Wenn das aber dein Ehepartner zu dir sagt, im Brass, du Idiot, das tut schon richtig weh. Weil Menschen, die wir lieben, wo wir eine Beziehung haben, wo man sich in eine Beziehung hinein investiert, eine Freundschaft, Ehe, Familie, Gemeinde, da tut das ja weh. Und davon reden wir, dass das kann aufhören. Du kannst einmal, kannst du vergeben, also ist wie mit, wer krank ist, kann geheilt werden. Und wer gesund ist, muss nicht krank werden. Aber wenn du krank wirst, kannst du gesund werden. Du kannst so in Liebe wandeln, dass du gar nicht mehr verletzt wirst. Aber wenn du verletzt wirst, kannst du verzeihen. Aber du kannst so in Liebe wandeln, dass du gar nicht mehr verletzt wirst. Also immer wieder mal komme ich in die Gemeinde und Leute sagen mir, Pastor Markus, weißt du, letzte Woche, das hat mich so bewegt, ich will mich entschuldigen. Ich sage, was meinst du? Und die sagen dann da irgendwie was und sowas. Tut mir nicht weh. Es tut mir nicht weh. Obwohl eine enge Beziehung da ist. Aber einfach, du kannst so in Liebe wandeln, dass dich das nicht mehr verletzt. Das ist möglich. Aber wenn es dich verletzt, dann kannst du wieder in Liebe wandeln, wenn es dich verletzt. Wenn du wieder krank wirst, kannst du geheilt werden. Wenn du doch verletzt wirst, dann kannst du verzeihen und dann ist das wieder alles heil. Aber du kannst so leben, so in der Gnade Gottes leben, Gnade gewähren, dass das einfach herausfließt und du nicht wieder verletzt wirst. Das geht nicht darum, uns eine Elefantenhaut anzulegen. Also so wie mit diesen Arbeitskollegen dann oder was weiß ich, ja. Es geht darum, dass die Liebe unter uns zunimmt. In deiner Familie, unter Geschwistern, nicht nur Glaubensgeschwister, ich meine jetzt natürliche Geschwister, Brüder und Schwestern, innerhalb einer Familie. Man kann sich also so in Vergebung leben, dass man das gar nicht mehr jetzt im Glauben, ich vergebe dem, sondern das ist einfach, du lebst es. Ohne permanent verletzt zu sein, das ist möglich. Lass uns mal zum Lukas 17 gehen. Lukas 17, Vers 3 bis 5. Da heißt es, habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, auch die Schwestern sind gemeint, so weise ihn zurecht und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Also habt Acht auf euch selbst. Hier geht es um Vergebung. Vers 4. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. An einer anderen Stelle war mal, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Reicht es siebenmal? Jesus sagt, siebenmal, 70 Mal. Also hör auf zu zählen. Das geht nicht darum, dass du das abzählst. Es geht darum, und derjenige vielleicht sagt, naja, dreimal habe ich noch gut oder irgendwie so. Ihr versteht, das geht unendlich mal, wann immer. Und das geht auch nicht, sei auch nicht so kleinlich, dass du, naja, der hat mich noch nicht um Verzeihung gebeten. Weil wir reden hier jetzt über dich, um deinen Zustand. Ja. Nicht über das, das ist seine Sache mit Gott. Und hab doch einfach Vertrauen zu deinem Gott, dass er auch sein Herz erreicht. Ja. So manches Mal in unserer Ehe, weißt du, wir haben uns nie gestritten, dass die Tassen flogen oder so. Und nie harte Worte, nie. Wir sind 35 Jahre verheiratet. Aber wir hatten schon Meinungsverschiedenheiten. Und manchmal, wenn man sich sehr liebt, dann kann so ein Tropfen, ja, so ein kleines bisschen und man ist verletzt. Und wir haben übrigens auch eine Regel. Das haben wir im Leiterkreis, das haben wir in der Ehe. Von der Ehe habe ich es in den Leiterkreis reingebracht. Wenn Argumente kommen und jemand kann nicht mehr. Weißt du, Wortgefechte mit einem Degen sind Wortgefechte. Und dann piesackt man sich immer mal. Ja? Und manch einer, der wird so an die Wand gedrängt. Oft sind das die Männer, die Frauen kriegen das irgendwie besser hin mit dem, ja, so an die Wand gedrängt und sagt, stopp, Pix. Kennt ihr das Pix? Ja, wenn man sich greife spielt und dann ist ein Kreis da, Pix, du darfst mich nicht mehr greifen. Also stopp, ich gebe auf. Und dieses Stopp muss der andere respektieren. Das haben wir uns eingeübt. Argumente und kann ja nicht immer der gewinnen, der schlagfertiger ist. Manchmal sagt man, stopp, ich brauche mal einen Tag zum Überlegen. Und wenn dann der andere sagt, stopp, er streckt die Waffen, dann ist es unfair, nochmal zuzustechen. Und jedenfalls, bei so einem Wortgefecht kann es schon mal sein, ouch. Und der andere hat auch so ein Autsch. Da bin ich so manches Mal, das war mal ein Samstag. Ich stopp. Und ich war aber noch innerlich irgendwo so angepiekt. Nicht so richtig tief verletzt. So einfach, das hätte sie jetzt aber nicht sagen sollen. Und dann habe ich gebetet. Ich musste mich auf den Gottesdienst noch vorbereiten. Habe ich dann Ilka auch gesagt, ich muss mich noch auf den Gottesdienst vorbereiten. Ist immer eine gute Ausrede, wenn der mal für dich sein will. Nö, ist wirklich. Also der Mann braucht seine Höhle. Ist so. Und wenn der Mann sagt, ich brauche mal meine Höhle, die Höhle heißt Arbeitszimmer oder Garage oder Hobbykeller oder an der Oder angeln oder wie auch immer, dann sollte die Frau nicht hinterhergehen. Wann kommst du wieder raus? Geht nicht. Also ist jetzt mal Eheseminar, so kurz mal. Vielleicht braucht das jemand. Also ich muss mich noch auf den Gottesdienst vorbereiten. Da habe ich gebetet, aber das stimmte ja auch. Ne? Ich bete mal noch. Und jetzt habe ich gewartet, dass Gott zu mir spricht. Er sprach auch. Er sagte, geh runter, entschuldige dich. Sag ich, Herr, du weißt, diesmal war ich es nicht. Diesmal habe ich nicht angefangen. Ich habe wirklich mit Gott argumentiert. Und der Herr sprach, für deinen Teil. Oh, aber diesmal war mein Teil kleiner. Ilka hat den größten. Herr, du weißt, dass ich schnell bin, einfach zu verzeihen und um Entschuldigung zu bitten, aber diesmal doch nicht. Weißt du, ich habe es noch nie geschafft, Gott auf meine Seite zu bringen. Weder im Dienst, was Berufung angeht, Herr, soll ich den Weg oder den Weg? Ach, der gefällt mir ganz gut. Nee, geh den Weg. Ach, Herr, diesmal lass uns doch. Ich habe es noch nie, nicht ein einziges Mal geschafft, Gott auf meine Seite zu bringen. Gott lässt mir die Wahl. Aber ob er dann mitgeht, das ist die andere Frage. Besser, ich gehe mit ihm mit. Und jedenfalls So, das war so ein Kampf. Ich musste ja den Gottesdienst vorbereiten. Und wie muss das ja beendet werden jetzt hier? Ich brauchte ja eine Predigt. Gut, Herr. Gut. Ich gehe runter. Ich gehe die Treppe runter und Ilka kommt mir schon entgegen. In der Zeit hat Gott mit ihr genauso umgegangen. Sie hat denselben Kampf in der Küche gehabt, wie ich oben im Arbeitszimmer. Also wenn du meinst, der andere, der ist jetzt schuld, weißt du, vertrau doch dem Heiligen Geist, er geht mit dem anderen genauso um. Worüber wir jetzt also nicht sprechen, ist der andere. Wenn der sich verändern würde, dann würde es mir gut gehen. Und du schaffst es nicht, den anderen zu verändern. Du schaffst es nicht. Du hast ja schon Mühe mit dir selbst, dich zu verändern. Oder? Das Allerschwerste ist, sich selbst zu verändern, ist die schwerste Aufgabe in der Welt, sich selbst zu verändern. Und wir möchten gern, dass der andere anders ist, damit es mir jetzt gut geht. Denkt an den, der so in die zur Tür reinkommt, man pumpt schon und sagt, wenn der anders wäre, würde ich nicht so pumpen müssen. Aber der ist so, wie er ist. Und du bist so, wie du bist. Aber natürlich können wir verändert werden. Aber du musst dich verändern. Also die Veränderung, wenn du in einer Beziehung bist und du sagst, hier muss ich mal was ändern. Denk an dich. Fang an, dich zu verändern, damit die Beziehung anders wird. Und fang nicht an, den anderen verändern zu wollen. Manchmal heiraten Leute so und sagen, ja, wir lieben uns, alles Paletti, den kriege ich schon noch rum. Das funktioniert nicht. Das ist unfair. Zu erwarten, so in die Ehe zu starten, so zu erwarten, der andere wird sich dann schon, der wird schon anders werden. Nee, entweder du heiratest den, wie er so ist, oder nicht. Ihr passt zusammen oder nicht. Aber du kannst dich selbst verändern. Natürlich verändert man sich im Laufe der Zeit. Jetzt bin ich wieder bei Ehe. Also es geht um dich. Es geht nicht darum, was der andere dir angetan hat, sondern es geht um deine Verletzung. Darum geht's. Und jetzt mal nochmal zurück zum Lukas 17. Also 7-mal am Tag. Habt Acht auf euch selbst. Vergib deinem Bruder. Und wenn es 7-mal, wenn es 7-mal 70-mal ist, wenn es unendlich mal, vergib ihm, wann immer er dich verletzt. Und jetzt Vers 5. Wisst ihr, dass es im griechischen Urtext keine Verseinteilung so gab, wie bei uns hier jetzt. Das heißt, lies es mal als einen Zusammenhang. Da heißt es, die Apostel sprachen, Herr, mehre uns den Glauben. Jesus sagt, verzeih dem das. Ja, ich bin so verletzt, verzeih ihm das. Und wenn er das noch 7-mal in derselben Stunde macht, verzeih ihm das. Das kann ich nicht, mehre mir den Glauben, Herr. Das heißt, auf der anderen Seite, du brauchst Glauben, um zu vergeben. Du kannst tatsächlich im Glauben vergeben. Im Glauben. Und viele versuchen das mit dem Verzeihen auf der emotionalen Schiene. Ich bin jetzt verletzt. Okay, Herr, wenn du willst, dann verzeihe ich dem das. Jetzt bin ich aber immer noch verletzt. Und manche Seelsorger sagen dann, naja, du musst so lange verzeihen, wie du verletzt bist. Da kommst du nicht raus aus dem Verzeihen. Jesus sagt es andersrum. Durch Glauben. Du gehst einen Glaubensschritt. Und weißt du, ein Aspekt vom Glauben ist Entscheidung. Glauben hat viel mehr mit Entscheidung zu tun, als du manchmal denkst. Das heißt, wenn Jesus sagt, du verzeihst dem anderen im Glauben, dann in deiner Entscheidung. Du willst, dein Gefühl sagt, nein, Rache, Rache, Vergeltung. Und du schaust ins Wort. Weißt du, wir leben ja nicht nach unserem Gefühl, sondern nach dem, was das Wort sagt. Wir leben nach dem, was in unserem Herzen ist, nach der Liebe Gottes, nach den geistlichen Wahrheiten. Danach leben wir. Und daraufhin sollten wir Entscheidungen treffen. Weißt du, auch beim Opfer einsammeln, da fühlen wir uns vielleicht nicht mal so gut. Aber wir treffen Entscheidungen. Wir treffen Entscheidungen, am Sonntag zum Gottesdienst zu gehen, auch wenn wir uns nicht so gut fühlen, wenn wir noch müde sind. Wir treffen Entscheidungen. Und genau so eine Entscheidung triffst du: ich will dem anderen verzeihen. Und verzeihen heißt, ihm nichts nachtragen. Vergeben und vergessen. Aus deiner Erinnerung geht's nicht raus. Vergessen bedeutet, du trägst nichts weiter nach. Du redest darüber nicht mehr. Weder mit ihm, noch mit dir selbst, noch mit irgendjemand anderen. Die Sache ist für dich vorbei. Das ist, ich entscheide mich, ihm das zu vergeben. Das ist so dieser Glaubensschritt, der muss ganz bewusst kommen. Genau wie ein Glaubensgebet: Herr, ich habe diese Not, das, darum bitte ich dich jetzt. So betest du im Glauben. Und so vergibst du im Glauben. Du hast eine Verletzung, du weißt, das rührt daher, von dem und dem. Und dem verzeihe ich das jetzt. Und sofort ist dein Gefühl da: hallo, ich bin immer noch da. Die Verletzung ist immer noch da. Was tust du jetzt im Glauben? Ist wie Glaube für Heilung. Du sagst: Herr, heile mich. Und der Schmerz sagt im Rücken: hallo, ich bin immer noch da. Du sagst: aber ich habe Heilung empfangen. Und du redest darüber, was du empfangen hast. Du redest über die Antwort und nicht mehr über das Problem. Das ist Glauben. Ich habe verziehen. Das Gefühl sagt: hallo, ja, ich weiß, du bist immer noch da. Über dich reden wir nicht. Gott, du weißt, ich habe verziehen. Teufel, du weißt, ich habe verziehen. Du weißt das, ich habe verziehen. Ich habe mich entschieden, ihm zu verzeihen. Und ich selbst weiß, ich habe ihm verziehen. Das musst du ihm gar nicht sagen. Also es geht nicht um den anderen, es geht nur um dich. Wir reden hier über dich, über deine Verletztheit. Darum geht's. Was der andere getan hat, ist seine Sache mit dem Herrn. Gott wird mit ihm umgehen. Wie gehst du denn mit deinem Bruder um und so? Das ist Gottes Sache. Ja, aber ich wäre gern dabei. Nein, das ist ja wieder Vergeltung. Herr, was wird denn mit dem und welche Strafe kriegt der? Nein, das geht dich nichts an. Es geht hier nur um deine Beziehung zu Gott. Ob du freigesetzt wirst, ob deine Hand noch drin ist oder draußen, ob du frei bist, darum geht das. Was ist jetzt mit diesem verletzten Gefühl? Stell dir mal eine Wasserschüssel vor. Und du wirfst dort ein Steinchen rein. Jetzt ist der Wasserspiegel unruhig. Ist so dein Gemütszustand unruhig. Und jetzt versuchst du, das ist die Versuchung oft, deine Seele zu beruhigen. Jetzt sei doch mal ruhig. Und du patschst mit deinen Händen da und du versuchst, den Wasserspiegel zu beruhigen. Und je mehr du drinnen rumpatscht, umso aufgewühlter ist das. Je mehr du darüber nachdenkst, wie es dir jetzt gerade geht, je mehr du über diese Person nachdenkst, was sie dir angetan hat, umso aufgewühlter wirst du. Stattdessen solltest du sagen: dieser Person habe ich vergeben, segne sie noch mehr, noch mehr, noch mehr, segne diese Person. Danke, Herr, dass du mir verziehen hast und du weißt, ich habe verziehen. Und du lässt diesen Wasserspiegel in Ruhe. Und dann dauert es eine Weile. Das ist im Glauben so. Dass diese Distanz vom Empfangen bis zum Zuteilwerden ist eine Distanz. Und du lässt den Wasserspiegel, du lässt deine Seele einfach mal in Ruhe. Du patschst nicht ständig drin herum. Dann beruhigt sich das von ganz allein. Wenn du versuchst nachzuhelfen, wird es nur schlimmer. Aber von ganz allein wird der Wasserspiegel ruhig. Corrie ten Boom hat mal in einem ihrer Bücher so ein tolles Beispiel gebracht, wo jemand zu einem Pastor ging und sagt: ich habe so eine Mühe, dem und dem zu verzeihen. Und das tut immer so weh. Ich habe verziehen, aber es tut immer noch so weh. Und der Pastor sagte, war so eine Dorfkirche, gucken Sie mal da oben die Glocke. Wenn ich diese Glocke läute, so dong, dong, und jetzt lasse ich das Seil los. Ich ziehe nicht mehr an diesem Seil. Dann schwingt die Glocke noch eine ganze Zeit nach. Dong, dong, aber es wird immer leiser, bis die Glocke nur noch schwingt, bis sie stillsteht. Das ist im Glauben verzeihen, dass du einfach Gottes Wort glaubst und nicht deinem Gefühl. Das Gefühl sagt dir, du hast noch nicht verziehen. Das ist das, was das Gefühl dir vermittelt, weil die Verletztheit ist ja noch da. Also patschst du da wieder drinne rum und gehst zu dem Seelsorger und zu dieser inneren Heilung und zu diesem Seelsorger und der soll noch beten und der soll noch beten und du wirst nicht fertig. Stattdessen sagst du, Herr, Gott sieht das Herz an, also du musst das schon ehrlich meinen. Herr, ich will verzeihen. Das tut so weh, aber ich will verzeihen. Und du segnest dem anderen. Überleg dir mit dem Heiligen Geist, was du dieser Person, wenn es jetzt wirklich aus dem engeren Bekanntenkreis ist, was du dieser Person richtig Gutes tun kannst. Das ist so der Akt des Glaubens. Dein Gefühl will was Schlechtes tun. Aber wir folgen ja nicht dem Gefühl, wir folgen ja dem Wort Gottes. Und du folgst deiner Entscheidung. Weißt du, das ist ein Geheimnis oder ein offenes Geheimnis in Seelsorge, was viele nicht verstehen. Du triffst eine Entscheidung und das Gefühl zieht nach. Und viele machen das genau andersrum. Sie sehen das Gefühl und treffen daraufhin Entscheidungen. Das ist völlig verkehrt rum. Mach es andersrum. Egal wie du dich fühlst, du kannst immer das Richtige tun, egal wie du dich fühlst. Du triffst eine Entscheidung, egal wie du dich fühlst. Und das Gefühl zieht nach. Das zieht nach und du bleibst im Glauben. Und dann kehrt der Friede Gottes wieder ein. Lass uns mal zum Jesaja 58 gehen. Und damit möchte ich schließen hier. Ihr wisst, was das bedeutet, wenn der Pastor sagt, ich schließe. Absolut nichts. Nein, nein. Wisst ihr, in anderthalb Stunden fährt mein Zug. Also ich habe so viel Zeit gar nicht mehr. Jesaja 58. Und lasst uns mal ab Vers 6 lesen. Hier geht es um das Fasten und lies es mal einfach als Gleichnis zum Verzeihen, als ein Gleichnis. Hier geht es um Fasten, um einen aufrichtigen Gottesdienst letztendlich. Es geht hier um deine Beziehung zu Gott. Und lasst uns mal hier ab Vers 6 lesen, Jesaja 58. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ein Gottesdienst? Ist es nicht diese Beziehung, an der ich gefallen habe, deine Beziehung zu Gott jetzt so, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Denk an den Affen, hier geht es um das Loslassen. Solange du in deinem Gemütszustand den anderen noch am Kragen packst, so lange kannst du nicht verzeihen. Verzeihen heißt loslassen. Los. Aber was wird mit dem anderen hier? Loslassen. Solange du noch daran Interesse hast, ja, aber was wird mit dem anderen? Wie wird Gott mit dem jetzt umgehen? Hast du ihm immer noch am Kragen. Und du meinst irgendwie noch an ihm ein Anrecht zu haben, weil der steht in meiner Schuld, bei dem habe ich noch was gut. Verzeihen heißt loslassen. Daran hat Gott gefallen. Loslassen. Das ist eine Entscheidung. Das geht nicht einfach so mal, wenn du meinst, du musst eine Entscheidung treffen. Wir beten auch gleich noch. Du kannst die Entscheidung dann hier treffen. Also wenn du noch eine Stunde brauchst, dann predige ich auch noch eine Stunde. Aber weißt du, es geht wirklich darum, dass du solche Qualitätsentscheidungen triffst. Loslassen. So innerlich so an die und die Person, an diese Verletztheit, das kann 30 Jahre zurückliegen. Das ist gar, die Zeit spielt dir gar keine Rolle. Das kann gestern gewesen sein, kann vor 25 Jahren gewesen sein. Du fragst dich vielleicht, der andere wird anders gesegnet, mehr als ich. Vielleicht ist das ein Grund. Er kann sein, muss nicht sein, kann aber sein. Loslassen ist der Vers 6. Loslassen. Und jetzt lasst uns mal ab Vers 8 weiterlesen. Was dann geschieht? Loslassen, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Seelische Heilung, physische Heilung. Deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst schreien und der Herr wird, und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Fingerzeigen, das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten. Wisst ihr, das sind neutestamentliche Wahrheiten hier. Wird dich ohne Unterlass leiten, deine Seele in der Dürre sättigen, deine Gebeine stärken. Du wirst sein, denk mal an deine Seele, an deinen Gemütszustand. Deine Seele, dein Gemütszustand wird sein wie ein wohlbewässerter Garten, nicht knochentrocken. Wie ein wohlbewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Wow. Ich mache dir wirklich den Vorschlag, Jesaja 58, Vers 6 und dann ab Vers 8 weiter, dass du zu Hause darüber nachsinnst. Geh in deine Gebetskammer und sinne darüber nach und sag, ja Herr, das nehme ich von dir jetzt an. Meine Seele wie ein bewässerter Garten, meine Seele, meine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Und das wird tatsächlich so sein. Ich sage dir wirklich, ich rede aus Erfahrung. Es funktioniert genau so, wie ich gesagt habe. Genau so funktioniert das mit dem Vergeben. Lass uns beten zusammen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass du Segen für uns bereithältst. Und Herr, der Teufel möchte uns diesen Segen immer wieder rauben. Aber wir wissen jetzt, was er im Schilde führt. Und Herr, wir sagen dir, wir stehen vor dir. Und ich sage dir, Herr, ich gehe den Teufel nicht mehr auf den Leim. Teufel, ich widerstehe dir und deinen lügnerischen Gedanken. Ich glaube dir kein Wort. Ich werde mich nicht rächen. Keine Vergeltung, ich werde keine Gerechtigkeit fordern, sondern Gnade gewähren. Herr, um meinetwillen, Herr, dass ich Segen von dir empfange. Und du gehst mit dem anderen um, ich lass ihn los. Und Herr, also wenn du jetzt eine Person hast, wenn es dich wirklich persönlich betrifft, dann setze so in deinem Herzen diesen Namen ein. Herr, ich stehe vor dir und willentlich, in freier Entscheidung, ohne auf mein Gefühl zu achten, lasse ich diese Person los. Und ich erlasse dieser Person alles, was sie mir angetan hat. Ich lasse sie los. Ich kümmere mich darum nicht mehr. Ich segne diese Person in Jesu Namen. Herr, tu dieser Person Gutes. Ob sie weiß, was sie mir angetan hat oder nicht. Herr, ich verzeihe dieser Person im Glauben. Und ich achte nicht auf meinen Gemütszustand. Denn ich glaube deinem Wort, dass meine Heilung rasche Fortschritte macht. und mein Gemütszustand sich beruhigt und Frieden einkehrt, der Friede Gottes. Der Friede Gottes ist höher als alles Denken. Der Friede Gottes, danke Herr für deinen Frieden, wie ein Wasserstrom ergießt er sich auf deine Seele und er macht alles gut. Und der Herr sagt, alles gut, es wird alles gut, es wird alles gut. Und du selbst, du lässt los und du selbst gehst in Freiheit hinein. Du sollst freigelassen werden, du bist freigelassen, ein Erlöster, ein Freigelassener. Und Segen wird zu dir kommen, wie du es dir noch nie vorstellen konntest. Segen wird zu dir kommen, ein bewässerter Garten, von dem Früchte ausgehen im Reich Gottes in deine Nachbarschaft hinein. Ehre sei dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.